Was für eine literarische Form haben wir hier vor uns in Hesekiel 19? Was ist das für eine Art Text?
Ein Gleichnis.
Ein Gleichnis? Ja. Und was könnte man noch sagen? Übrigens, ein Gleichnis.
Also eine Art Allegorie, zweifaches.
Zwei Gleichnisse, ja. Jawohl. Und was könnte man noch sagen für eine Form?
Eine Bildergeschichte.
Ja, das würde man ja ausdrücken mit Gleichnis. Na, genau.
Fabel. Erzählung.
Fabel. Nein, eine Fabel wäre eher, wenn die Tiere selber sprechen würden. Das gibt es Fabeln in der Bibel?
Ja.
Ja? Hast du eine?
Ich kann es aber nicht gar nennen, aber es gibt's.
So viele gibt es ja nicht. Nein, bei Biliam ist keine Fabel, weil es historisch ist. Der Esel hat gesprochen. Genau das gleiche mit der Schlange in Eden. Das sind keine Fabeln, aber eine Fabel in der Bibel.
Die Zeder zum Dornstrauch redet doch.
Ja, der Dornstrauch, das ist Jotams Fabel im Buch der Richter. Wir können das kurz abschlagen. Das ist eigentlich die einzige Fabel in der Bibel. Richter 9, Vers 7. Wir lesen nicht das Ganze, einfach nur so als Beispiel. Wer liest Richter 9, 7? Vielleicht Isidor.
Und man berichtete es Jotam. Da ging er hin und stellte sich auf den Gipfel des Berges Garizim und er erhob seine Stimme, rief und sagte zu ihnen: Hört auf mich, Bürger von Sichem, dann wird Gott auf euch hören. Eins gingen die Bäume hin, einen König über sich zu salben. Und sie sagten zum Olivenbaum: Sei König über uns. Da sagte ihnen der Olivenbaum: Sollte ich meine Fettigkeit aufgeben, die Götter und Menschen an mir in Ehren halten, und sollte ich hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Und die Bäume sagten zum Feigenbaum: Komm du, sei König über uns.
Ja, und so weiter. Also die Bäume sprechen. Das ist eine Fabel. Wie kann man übrigens das Problem lösen, wenn es dann im Neuen Testament ganz negativ heißt über die Fabeln? In den letzten Tagen werden die Menschen die Ohren abwenden vor der Wahrheit und zu den Fabeln sich hinwenden. 2. Timotheus 4. Oder Petrus schreibt, 2. Petrus 1, wir sind nicht künstlich erdichteten Fabeln gefolgt, sondern als die der Augenzeugen waren. Warum diese negativen Stellen im Neuen Testament zum Thema Fabeln? Hat da jemand eine Erklärung?
Weil die dort künstlich erfunden sind und die hier stammen aus dem Wort Gottes.
Ja gut, der Ausdruck im Griechischen heißt Mythos, ist mit Fabel übersetzt worden. Also mit Mythos meint nicht diese Art von Fabeln, wo die Tiere sprechen, sondern Mythos meint eine religiöse Lehre, die aber nicht in Raum und Zeit, in der Wirklichkeit verwurzelt ist. Und die Bibel legt Wert darauf, dass Gottes Offenbarung nicht irgendwie überhistorisch ist, sondern in Raum und Zeit stattgefunden hat. Aber Gott spricht zu uns auch durch Gleichnisse. Gleichnisse sind nicht geschehen. Aber das sind Vergleiche mit Dingen, wie etwas im Leben zum Beispiel stattfinden könnte, dann eben auch durch eine Fabel und so weiter, um Realitäten so zu veranschaulichen. Aber die biblische Heilsgeschichte selber ist immer verwurzelt in Raum und Zeit. Und darum also, Mythen werden im Neuen Testament ganz massiv abgelehnt. Ist ja erstaunlich, dass in den 60er Jahren ist ja die Entmythologisierungstheologie aufgekommen mit Robert Bultmann. Und Da wurde eben behauptet, die Menschen damals und zur Zeit des Neuen Testaments, die seien sehr mythologisch gewesen in ihrem Denken. Und wir moderne, aufgeklärte Menschen müssen jetzt diesen mythologischen Überbau wegnehmen, damit wir gewissermaßen noch zu den Überresten des historischen Jesus hinfinden könnten. Aber das ist so ein so großes Unrecht, denn das wird ja gar nicht dem Neuen Testament gerecht. Diese Schreiber betonen, wir waren Augenzeugen. Lukas sagt, ich bin genau den Augenzeugen nachgegangen und habe diese Dinge nachgeforscht und sie in Ordnung dann zusammengestellt. Und Petrus sagt, wir haben nichts mit Mythen zu tun gehabt, wir sind Augenzeugen gewesen. Und Paulus warnt davor und zeigt, in den letzten Tagen, da werden die Menschen von der Wahrheit weggehen und sich zu den Mythen wenden. Also, die Auffassung von Norbert Bultmann und all seinen Anhängern hat mit dem Neuen Testament, mit der Realität damals überhaupt nichts zu tun. Aber interessant, heute ist ja diese Entmythologisierungstheologie überhaupt nicht mehr aktuell. Das interessiert kein Theologe mehr heute so wirklich. Sondern was ist heute aktuell? Mythisches Denken. Denn das New Age-Denken ist auch in die Theologie reingekommen und da stürzt man sich heute auf mythisches Denken. Das ist interessant, nur ein paar Jahrzehnte später hat sich das Blatt so vollständig gewendet. Und man interessiert sich an Mythen in anderen Religionen. Aber genau das verurteilt das Neue Testament. Und sagt, in den letzten Tagen wird es aber so kommen, die Menschen werden sich zu den Mythen hinwenden. So, das in Klammer. Einfach um deutlich zu machen, Jothams Fabel hat damit nichts zu tun. Und jetzt haben wir hier so ein Gleichnis vor uns. Aber eben noch, es wird noch im Text nie Gleichnis genannt hier, sondern wie wird das genannt?
Klagelied.
Also, es ist ein Lied. Und wir sehen, es kann auch mal so sein, dass ein Lied gleichzeitig ein Gleichnis ist. Warum betone ich das so, oder will ich das zunächst mal so deutlich machen? Hebräer 1, Vers 1. Können wir das aufschlagen? Wer liest?
Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne, den er gesetzt hat, zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat.
Das reicht schon. Also es geht mir darum, hier wird das Alte Testament so kurz zusammengefasst. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten. Vielfältig und das heißt oftmals, ja. Wir haben selbst bei Hesekiel gesehen, wie immer wieder der Herr zu Hesekiel gesprochen hat, aber so durch das ganze Alte Testament hindurch. Und dann wird betont, auf vielerlei Weise. Also, wir haben jetzt bei Hesekiel schon wiederholt Gleichnisse gehabt. Dann haben wir direkte Ansprachen gehabt. Weiter haben wir Visionen gefunden. Und so weiter. Also, diese Vielfältigkeit kommt gerade darin zum Ausdruck. Es können auch Lieder sein, es können Gleichnisse sein, manchmal eben ein Gleichnis und ein Lied in einem. Dann haben wir historische Erzählungen, erstes Buch Mose, Bücher Samuel, Könige und so weiter. Dann haben wir Gedichte, Sprüche und so weiter. Also diese Vielfältigkeit ist etwas ganz Wichtiges und darum lohnt es sich eben beim Lesen der Bibel darauf zu achten, was habe ich jetzt für eine Art von Text vor mir. Und das ist auch dann wichtig für die Auslegung. Ist dazu noch etwas, eine Frage oder eine Ergänzung? Gut, dann gehen wir zum Gleichnis, zum ersten. Worum geht es hier? Also Also ich sage jetzt nicht in der Auslegung, sondern was, worum dreht das Gleichnis?
Löwenmutter.
Ja, es geht also um Löwen. Es ist ein Löwengleichnis. Was bedeutet der Löwe in der Bibel symbolisch?
König, Herrscher.
Ja, vielleicht eine Belegstelle dazu. Wir sagen ja auch im Volksmund, der Löwe, der König der Tiere. Gibt es so etwas Ähnliches in der Bibel?
Der Löwe Juda.
Ja, wir kommen auf den. Ganz wichtige Stelle. Aber jetzt ohne Übertragung, einfach wo wird der Löwe so mit einem ähnlichen Titel bezeichnet? Den Sprüchen. Sprüche 30. Vers 29 bis 31. Da haben wir einen sogenannten Zahlenspruch vor uns. Wieder eine bestimmte literarische Form. Wer liest?
Drei haben einen stattlichen Gang und vier gehen stolz einher. Der Löwe, mächtig unter den Tieren und kehrt um vor niemandem. Der stolze Hahn, der Widder und der König, wenn er einhergeht vor seinem Heerbann.
Jawohl, bei mir heißt der Löwe, der Held unter den Tieren und der vor nichts zurückweicht. Also hier wird er als Held unter den Tieren bezeichnet. Und
Sprüche 30, welcher Vers war das?
29. 29 bis 31. Was kann nun eben der Löwe bedeuten? Isidor hat uns bereits hingewiesen auf den Löwen aus dem Stamm Juda. Welche Stelle? Schlagen wir auf. Offenbarung 5. Wer liest? Vers 5. Da ist Johannes im Himmel und sieht Jesus Christus.
Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen.
Jawohl. Also hier wird Jesus Christus genannt, der Löwe aus dem Stamm Juda. Warum wird der Stamm Juda speziell erwähnt?
Weil Juda auch von Jakob, als er den prophetischen Segen aussprach,
ja,
Juda als Löwe bezeichnet hat.
Genau. Und noch und damit in Verbindung steht, dass Juda, dieser Stamm, speziell auserwählt wurde. Wozu? Zum Königtum. Das ist der königliche Stamm. Nur aus diesem Stamm sollte nach Gottes Ratschluss Könige Israels kommen. Und darum, Jesus Christus ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der überwunden hat am Kreuz. Er ist der, das Recht hat auf die Weltherrschaft. Das wird dann in der Offenbarung eben entfaltet und am Schluss kommt er in Offenbarung 19 als der König der Könige und Herr der Herren zurück, um seine Rechte hier auf Erden wahrzunehmen. Was kann der Löwe sonst noch bedeuten? Gerade im Neuen Testament?
Satan.
Ja, wo?
1.
Petrus 5. Vers 8. Sie können das gleich lesen.
Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.
Noch Vers 9.
Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselbe Leiden über eure Brüder in der Welt gehen.
Jawohl. Satan wird also hier als mit einem brüllenden Löwen verglichen. Warum? Ich meine, wenn das Symbol des Löwen Herrschaft hat, was hat Satan mit Herrschaft zu tun?
Er ist der Fürst der Welt.
Er ist der Fürst der Welt. Johannes 14, 31. Dann ist er es gewesen, der ja Jesus Christus bei der Versuchung auf dem Berg gesagt hat, wenn du vor mir niederfällst, werde ich all diese Reiche dir geben. Denn mir gehören sie und ich gebe sie, wem ich will. Das zeigt, dass also Satan durch den Sündenfall die Herrschaft über die Menschheit bekommen hat. Aber der Löwe aus dem Stamm Juda hat ihn besiegt. Nun, so sehen wir, obwohl eigenartigerweise der Löwe einmal positiv vorkommen kann, dann das gleiche Symbol negativ. Das hängt damit zusammen, weil das Grundsymbol ist Herrschaft. Und Herrschaft kann eben im positiven Sinn sein oder kann pervertiert sein. Ins Negative verdreht sein. Gut, also mit diesem Vorwissen gehen wir jetzt an das Gleichnis. Es wird ja als Klagelied über die Fürsten Israels bezeichnet. Der Ausdruck Fürst kann im Alten Testament, das haben wir schon gehabt in Hesekiel 12,10, auch für einen König gebraucht werden. Also es sind die Fürsten Israels oder die Könige Israels. Und dann heißt es, welch eine Löwin war deine Mutter? Das bezeichnet das Königreich Juda. Sie wird verglichen mit einer Löwin. Und die einzelnen Könige, die werden eben als ihre Kinder betrachtet. Nun müssen wir uns noch klar werden, was heißt es denn, zwischen Löwen lagerte sie und unter jungen Löwen zog sie ihre Jungen groß. Wer sind denn die anderen Löwen da rundherum? Die anderen Königreiche? Jawohl. Israel war ja ursprünglich keine Monarchie, sondern erst zur Zeit von Samuel haben sie dann einen König gewünscht, mit der Bemerkung oder mit der Begründung, wir möchten so sein wie die anderen Völker. Und von da an wurde Israel eine Königsmonarchie. Also unter anderen Nationen, die auch Königreiche sind. Und nun wird hier in Vers 3 ein spezieller Löwe erwähnt, der raubte und Menschen fraß. Und dann wurde er gefangen und nach Ägypten geführt. Wer ist damit gemeint? Ja, aber irgendwie muss ein ganz bestimmter König aus Israel gemeint sein. Nun, wir stehen ja bei Hesekiel in der Endzeit, in der Schlusszeit des Königtums des jüdischen Staates. Und jetzt schlagen wir auf, 2. Könige 23, da haben wir einen der letzten Könige beschrieben. Und auf ihn passt genau diese Gleichnisbeschreibung. Joahas, der viertletzte König. Und dann ging das Königtum unter und die Juden wurden deportiert nach Babylon. Joahas war ein Sohn des gottesfürchtigen Josia. Liest jemand 2. Könige 23, 31 bis 35?
Jahre war Joahas alt, als er König wurde. Und er regierte 3 Monate in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Hamutal, die Tochter Jeremias aus Libna. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, was seine Väter getan hatten. Und der Pharao Necho setzte ihn in Ribla im Lande Hamat gefangen, sodass er nicht mehr in Jerusalem König war. Und er legte dem Land eine Geldbuße von 100 Talenten Silber und 1 Talent Gold auf. Das ist bei mir Tag 31.
Ja, noch weiter.
Und der Pharao Necho machte Eliakim, den Sohn Josias, zum König anstelle seines Vaters Josia und änderte seinen Namen in Joachim.
Also das war ein Bruder von Joahas, nicht wahr?
Ja. Joahas aber nahm er mit sich und er kam nach Ägypten und starb dort. Und das Silber und das Gold gab Jojakim dem Pharao. Doch er musste das Land schätzen, um das Geld nach dem Befehl des Pharao abzuliefern. Vom Volk des Landes, von jedem nach seiner Schätzung, trieb er das Silber und das Gold ein, um es dem Pharao Necho abzuliefern.
Jawohl. Also, hier wird Joas beschrieben als ein gottloser König. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn. So wird kurz sein Leben zusammengefasst. Hier in Ezekiel wird er als Löwe beschrieben, der, Vers 3, Raub lernte, Menschen fraß, und dann haben eben die Völker von ihm gehört. Er wurde gefangen, nach Ägypten geführt. Genauso wie das hier von Joahas beschrieben wurde. Übrigens, der Pharao Necho, der Zweite in der Geschichte, hat das getan um 609 vor Christus. Damit man das so zeitlich einordnen kann. 586 war dann die Zerstörung Jerusalems und des Tempels. So sind wir also in den Schlussjahren, diesen dramatischen Schlussjahren des Königreiches Juda. Und jetzt lesen wir weiter in Hesekiel 19, Vers 5. Da hat die Löwenmutter was gemacht. Ja, und so hat sie ein anderes genommen und macht es zu einem jungen Löwen. Und da wissen wir nun auch schon, wer war das? Also aus der gleichen Linie, ein Bruder, Jojakin. Aber der wäre auch nicht besser. Jetzt lesen wir über Jojakin. Der hat also auch das Land zerstört, herumgebrüllt, wie wild, und dann... Wer hat ihn weggeführt?
Nebukadnezar.
Jawohl, er kam nach Babel, also nicht nach Ägypten. Jetzt schlagen wir auf, 2. Könige 23, ab Vers 36.
Jahre war Jojakim alt, als er König wurde. Und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Sebuda, die Tochter Bedanias aus Ruma. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, was seine Väter getan hatten.
Jetzt weiter.
In seinen Tagen zog Nebukadnezar, der König von Babel, herauf und Jojakim war 3 Jahre sein Knecht. Dann wandte er sich wieder ab und empörte sich gegen ihn. Und der Herr sandte gegen ihn Streifscharen, der Chaldäer und Streifscharen Arams und Streifscharen Moabs und Streifscharen der Söhne Ammon. Er sandte sie gegen Juda, um zugrunde zu richten nach dem Wort des Herrn, das er durch seine Knechte, die Propheten, geredet hatte. Je nach dem Befehl des Herrn geschah das gegen Juda, um es von seinen Augen zu entfernen, wegen der Sünden Manasses nach allem, was er getan hatte. Auch wegen des unschuldigen Blutes, das er vergossen hatte, sodass er Jerusalem mit unschuldigem Blut angefüllt hatte. Das wollte der Herr nicht vergeben.
Ja, gerne.
Und die übrige Geschichte Jojakims und alles, was er getan hatte, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Juda? Und Jojakim legte sich zu seinen Vätern und sein Sohn Joachim wurde an seiner Stelle König. Doch der König von Ägypten zog fortan nicht mehr aus seinem Land. Denn der König von Babel hatte von dem Bach Ägyptens an bis zum Strom Euphrat alles genommen, was dem König von Ägypten gehört hatte.
Jawohl. Aber jetzt gehen wir noch weiter. Jetzt kommen wir zu Jojakim. Also unter Jojakim, da kamen die Babylonier, haben sie zu Knechten gemacht, aber jetzt kommt die Wegführung nach Babylon. Jojakim, Vers 8. Ja, gerne, ja.
18 Jahre war Jojakim alt, als er König wurde. Und er regierte 3 Monate in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Nehushta, die Tochter Elnathans aus Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater getan hatte. In jener Zeit zogen die Knechte Nebukadnezars, des Königs von Babel, nach Jerusalem herauf und die Stadt kam in Belagerung. Und Nebukadnezar, der König von Babel, ging selbst gegen die Stadt vor, während seine Knechte sie belagerten. Und Joachim, der König von Juda, ging zum König von Babel hinaus, er und seine Mutter und seine Knechte und seine Obersten und seine Hofbeamten. Und der König von Babel nahm ihn gefangen im 8. Jahr seiner Königsherrschaft.
Jawohl, und da wird er weggeführt nach Babylon. Und das wäre nun eben dieser Löwe hier, der nach Babel weggeführt wird mit Nasenringen. Hesekiel 19,9. Und sie setzten ihn mit Nasenringen in den Käfig und brachten ihn zu dem König von Babel. Und dieser Joachim war der letzte König aus der Königslinie von Salomo. Nachher kommt ja noch Zedekia, aber das war nicht ein Sohn, sondern das war eine Seitenlinie, die quasi noch die letzten paar Jahre dann auf dem Thron saß. Aber die eigentliche Königslinie endet mit Joachim. Und darum ist dieses Gleichnis so wichtig. Es sind nicht irgendwelche Könige, sondern es zeigt wirklich den Abschluss. Noch wie der Joas, wie er nach Ägypten kommt. Und dann Joachim nach Babylon. Um uns zu zeigen, wie das Königreich Judas untergegangen ist. Und dann aus dieser Linie kam kein König mehr. Jahrhundertelang nicht mehr. Und Jesus Christus, er kommt ja durch Maria, seine Mutter, auch aus der Linie von David. Aber nicht aus der Königslinie. Er kommt über eine Seitenlinie, ein Bruder von Salomo hieß Nathan. Aus dieser Linie kommt der Herr Jesus. Aber Josef, sein juristischer Vater, Pflegevater, er stammt aus dieser Linie von Joachim. Aber Joachim war verflucht in Jeremia 22, dass nie ein Same von ihm jemals auf dem Thron sitzen würde. Und das macht deutlich, Josef hätte nie ein Recht gehabt, obwohl er aus der authentischen Königslinie von David und Salomo gekommen war, über Joachim, er hätte nie König sein dürfen in Israel. Aber dadurch, dass Josef und Maria sich geheiratet haben, ist der Herr Jesus durch Maria ein Nachkomme von David. Das musste ja sein, um König und Messias sein zu können. Aber durch Josef hat er juristisch Anspruch auf diese Königslinie, auf diese Löwenlinie und ist aber nicht ein biologischer Nachkomme von Joachim, der ja verflucht war, dass nie von seinem Samen jemals auf dem Thron sitzen sollte. Und so haben wir hier den Untergang des Königtums, aber das Neue Testament klärt dann das Geheimnis, wie es doch möglich werden sollte, dass der Messias Anspruch bekommt auf die Königslinie und den Königsthron. Also ich glaube, so wird deutlich, warum dieses Gleichnis sehr wichtig ist. Es zeigt den Untergang der judäischen Königslinie, die aber dann später durch den Herrn Jesus wieder gerettet wird. Jetzt gehen wir zum nächsten Gleichnis, zum Weinstock. Oder noch etwas zunächst. Wir haben ja letztes Mal ein ganz anderes Thema gehabt in Hesekiel 18. Da ging es darum, jeder ist für seine eigene Schuld selber verantwortlich. Es sind also nicht, wenn ein Vorfahre gesündigt hat, dann wird nicht automatisch der Nachkomme, hat der Nachkomme keine Chance, sondern jeder wird vor Gott für seine eigenen Taten verantwortlich gemacht. Das haben wir doch letztes Mal ausführlich gesehen. Und hier besteht ein Zusammenhang. Joas war der Sohn eines gottesfürchtigen Königs, Josia. Und dennoch war er so gottlos und er wurde gerichtet und kam nach Ägypten. Also da haben wir gerade die Illustration in Kapitel 19 von dem, was so theoretisch dargestellt wurde in Kapitel 18. Dass jede Generation ist für ihre Sünden verantwortlich. Und wenn der Vater Oder Fall von Joachim, ein weiterer Vorfahre, gottesfürchtig war, das hat keine positiven Auswirkungen, wenn die nächsten Generationen sich nicht selber bekehren. Ist da sonst noch was dazu? Dann gehen wir zum Gleichnis vom Weinstock. Ab Vers 10. Es wird wieder ganz ähnlich erzählt, deine Mutter war ein Weinstock. Vorher deine Mutter. Welch eine Löwin war deine Mutter? Wofür ist der Weinstock in der Bibel ein Symbol?
Israel.
Ja, können wir das irgendwie... Jesaja 5 zum Beispiel. Oder noch, vielleicht noch einfacher, einsichtig. Nein, ist gut. Schlag auf, Jesaja 5. Ja, darauf kommen wir. Jesaja 5. Siehst du gerade diese Dorffehler, vielleicht Verse 1 und 2?
Singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel, und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kältekufe darin aus. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe, doch er brachte schlechte Beeren.
Und jetzt der Beweis, dass es bei diesem Weinberg mit den Weinstöcken drin um Israel geht, Vers 7.
Denn der Weinberg des Herrn, der Heerscharen, ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanzungen seiner Lust. Und er wartete auf Rechtsspruch, und siehe da, Rechtsspruch, auf Gerechtigkeit, und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit.
Also da wird deutlich gesagt, dass dieser Weinberg ein Bild ist für Israel, und die Pflanzungen drauf, die Weinstöcke, ein Bild für die Menschen aus dem Stamm Juda. Oder noch Psalm 80. Einfach um deutlich zu machen, dass wir bei der Auslegung nicht fantasieren oder fantasieren dürfen. Das muss biblisch verankert sein. Psalm 80, Vers 8 oder 9, je nach Bibelausgabe.
Einen Weinstock hobst du aus Ägypten. Du vertriebst Nationen und pflanztest ihn ein. Du machtest Raum vor ihm, und er schlug Wurzeln und erfüllte das Land.
Ja, also hier in dem Psalm geht es um die Geschichte Israels, und es wird verglichen mit einem Weinstock, der aus Ägypten geführt wurde, so wie Israel aus Ägypten geführt wurde, und dann eingepflanzt ins verheißene Land. Also das erklärt, was das bedeutet, deine Mutter war wie ein Weinstock. Gleich dir an Wassern gepflanzt, am Jordan, ein fruchtbares Land. Und dann Vers 11, und er bekam starke Zweige zu Herrscherzeptern. Es ging Jahrhunderte, und dann eben in der Zeit von Samuel wurde das Königtum eingesetzt. Da wuchsen plötzlich aus diesem Weinstock Herrscherzepter. Und sein Wuchs erhob sich bis zwischen die Wolken und wurde sichtbar durch seine Höhe. Denn ein Höhepunkt im Glanz des Königreiches Israels war dann unter
David und Salomo.
Jawohl, David und Salomo, und ganz speziell unter Salomo. Da wurde das also beachtet von weit her, von allen Völkern, sogar die Königin von Sheba, ganz unten in der saudi-arabischen Insel, im heutigen Jemen. Von dort her ist sie gekommen, weil sie gehört hatte von der Herrlichkeit Salomos. Also, weit, und er wurde sichtbar durch seine Höhe. Dann Vers 12. Da wurde er ausgerissen im Grimm, zu Boden geworfen. Und der Ostwind dörrte seine Frucht. Jetzt haben wir den Untergang des Königreiches Juda durch den Ostwind. Worauf weist der Ostwind hin?
Auf die Babylonier doch eigentlich.
Ja, Irak im Osten.
Aber die kamen von Norden.
Die sind, warum übrigens?
Um die Wüste herum.
Ja, die mussten ja die syrische Wüste umgehen. Darum, die Attacke kam von Norden her, aber ihr Ursprungsland war Osten. Und darum wird es hier als der Ostwind bezeichnet. Ganz genau. Dörrte seine Frucht. Seine starken Zweige wurden abgerissen und dürr. Feuer verzehrte sie. Und nun ist er in der Wüste gepflanzt. Er wurde deportiert in den Irak nach Babylonien. In ein dürres und durstiges Land. Und ein Feuer ist ausgegangen vom Gezweig seiner Ranken, hat seine Frucht verzehrt. Und an ihm ist kein starker Zweig mehr, kein Zepter zum Herrschen. Jetzt ist ja interessant, da heißt es, das Feuer sei von ihm selber ausgegangen. Sieht man das? Vers 14. Und das ist ein Hinweis auf den letzten König Zedekia. Denn das Feuer zum Untergang hat er selber gelegt. Das können wir nachlesen.
Weil er Nebukadnezar in den Rücken gefallen ist, er war ja von... leistungspflichtig.
Jawohl.
Und hat dann Umtriebe gemacht.
Hat eigentlich eine Revolte gemacht gegen, und das hat zur Zerstörung Jerusalems und des Tempels geführt. Das schlagen wir kurz nach. In 2. Könige. Vers 24, 18 bis 20. Liest das noch jemand?
21 Jahre alt war Zedekia, als er König wurde. Und er regierte 11 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal, eine Tochter Irmeas aus Libna. Und er tat, was dem Herrn missfiel, wie Joachim getan hatte. Denn so geschah es mit Jerusalem und Juda um des Zornes des Herrn willen, bis er sie von seinem Angesicht wegstieß. Und Zedekia wurde abtrünnig vom König von Babel.
Und jetzt noch ein paar Verse von Kapitel 25.
Im 9. Jahr seiner Herrschaft, am 10. Tag des 10. Monats, zog heran Nebukadnezar, der König von Babel, mit seiner ganzen Macht gegen Jerusalem, und sie belagerten die Stadt und bauten Bollwerke um sie her. So wurde die Stadt belagert bis ins 11. Jahr des Königs Zedekia. Aber am 9. Tage des 4. Monats wurde der Hunger stark in der Stadt, sodass das Volk des Landes nichts mehr zu essen hatte. Da brach man in der Stadt ein, und der König und alle Kriegsmänner flohen bei Nacht durch das Tor zwischen den zwei Mauern auf dem Wege, der zu dem Garten des Königs geht. Aber die Chaldäer lagen um die Stadt. Und der König floh zum Jordantal hin. Aber die Kriegsleute der Chaldäer jagten dem König nach und sie holten ihn ein im Jordantal von Jericho. Und alle Kriegsleute, die bei ihm waren, zerstreuten sich von ihm. Die Chaldäer aber nahmen den König gefangen und führten ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla. Und sie sprachen das Urteil über ihn. Und sie erschlugen die Söhne Zedekias vor seinen Augen und blendeten Zedekia die Augen und legten ihn in Ketten und führten ihn nach Babel.
Ja. Heute würde man Nebukadnezar als Kriegsverbrecher anklagen, aber so ist das geschehen. Das war der Untergang. Und Zedekia hat also das Feuer selber gelegt, durch seine Revolte. Wäre er Babylon gegenüber loyal geblieben, dann wäre nichts geschehen, aber mit seiner Revolte ist der Untergang des Königreiches endgültig besiegelt gewesen. Also eigentlich eine traurige Sache. Das Königtum Israels hat schon so traurig begonnen mit Saul und es hat so traurig geendet mit diesen Leuten wie Joachim und Joachim und dann Zedekia.
Kann ich dazu noch was sagen?
Ja, gerne.
Das hört zwar so furchtbar negativ auf, Aber eigentlich kommt ja doch dann die frohe Botschaft, die Jesaja sagte. Und dann sagte, wo Gott sagte, ich habe das Volk Israel zwar ausgerissen, aber ich will über sie wachen und will einen neuen Bund mit ihnen machen.
Jawohl.
Also die Zukunft sieht nicht so katastrophal aus, wie wir das hier lesen.
Nein, hier wird...
Das gehört eigentlich noch mit dazu.
Ganz genau. Hier wird gewissermaßen gezeigt, wie die, was die Verantwortung des Menschen anbetrifft, das hat alles kaputt gemacht. Ja. Und wenn es noch weitergeht, dann geht es nur durch Gnade. Ja. Und das ist der Punkt. Wenn es auf unsere Verantwortung ankäme, dann könnte Gott uns nicht segnen. Und das wird hier gezeigt. Und das Traurige ist, eigentlich hätten ja diese Löwen aus Juda etwas von der Würde, Majestät Gottes darstellen sollen in dieser Welt. Aber was sie gemacht haben, das waren so wilde, grausame Bestien, wo sogar heidnische Völker dann schlussendlich gefunden haben, jetzt müssen wir mit ihnen Schluss machen. Und wenn wir das übertragen auf die Kirchengeschichte, was denken die Menschen, die Nichtchristen, über dieses Volk? Sieht man da in der Kirchengeschichte etwas von der Größe, Würde und Majestät Gottes? Das ist die Parallele. Und es ist so traurig, wie es mit Israel war, so traurig war es mit der Kirche. Aber die einzige Hoffnung ist Jesus Christus selbst, der König aus dem Stamm Juda, der Löwe aus dem Stamm Juda. Er wird Gottes Herrlichkeit einmal auf dieser Erde darstellen, vollkommen. Was auch noch deutlich wird, Gott hat gewissermaßen dem Menschen Macht und Autorität gegeben. Und bei den Königen Judas sehen wir, wie das dauernd pervertiert worden ist. Und in der Kirchengeschichte genauso. Sobald Menschen Macht bekommen haben, was haben sie gemacht? Meistens haben sie die Macht pervertiert. Irgendwie sind wir unfähig zur Macht. Und das zeigt doch umso mehr, wie wichtig es ist, gerade für Führer unter dem Volk Gottes zu beten. Wenn wir da aufschlagen, Hebräer 13. Ich sehe einige Hände da hinten, ich komme gleich darauf zurück. Ja, ja, wart noch schnell, damit wir das zu Ende führen, diesen Gedanken. Hebräer 13. Vers 17. Kann das jemand lesen?
Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch.
Jawohl, bei Ihnen steht das Luther, nehme ich an, noch. Ja. Lehrer. Der griechische Ausdruck bedeutet eigentlich Führer. Ja. Gehorchet euren Führern. Und dann haben wir das nochmal, das Wort, schon vorhin, Vers 7. Könnt ihr das auch noch lesen?
Ja. Vers 7. Gedenkt an eure, wieder Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach.
Jawohl. Und noch ein drittes Mal werden Vers 24 erwähnt.
Grüßt alle eure Lehrer und alle Heiligen. Ja. Es grüßen euch die Brüder aus Italien.
Also auch da wäre es eigentlich wieder, grüßt alle eure Führer. Ja. Und wir haben den Ausdruck auch noch in der Apostelgeschichte 15. Und da wird auch noch etwas gezeigt von dem moralischen Charakter dieser Führer damals. Apostelgeschichte 15. In der Mitte, da wird etwas gesagt von Judas, genannt Barsabas und Silas. Wer liest das?
Dann erschien es den Aposteln und den Ältesten samt der gesamten Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden. Judas mit dem Beinamen Barsabas und Silas, Männer, die früher unter den Brüdern waren.
Jawohl. Und diese Führer werden dann beschrieben in Vers 26.
Leute, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Jawohl, also nicht machtgierige Menschen, keine Machtmenschen, sondern Menschen, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also es ist biblisch, dass es Führerschaft gibt, aber es zeigt uns, das Gleiche ist in Hesekiel 19, wie wichtig es ist, für Führer zu beten, damit Autorität nicht ihnen zum Fallstrick wird. Dass sie, weil wir Menschen so schnell Macht pervertieren. Jetzt, Reinhold, du hattest noch was?
Ja, ich habe eine Frage zu diesem 19. Kapitel, zeigt es uns doch eigentlich den großen Wendepunkt an in der Geschichte der Menschheit oder mal unter dem Volk Israels, weil das hat jetzt eigentlich auf viele Jahrhunderte aufhört, der Sitz und die Wohnung Gottes zu sein hier auf dieser Erde.
Ja.
Kann man das so sehen ab diesem Kapitel 19, diese Wende?
Hier wird jetzt nicht so deutlich gesagt, dass der große Unterbruch kommt, sondern einfach, es wird gewissermaßen der Abriss der Herrscherfolge wird hier deutlich gemacht. Aber andere Stellen zeigen das deutlicher, dass Gott lange das Königtum am Boden lässt. Aber doch wird ja gesagt in Vers 14, und an ihm ist kein starker Zweig mehr, kein Zepter zum Herrschen. Also das wird doch deutlich gezeigt, jetzt ist da ein Bruch gekommen. Deutlicher wird dieser Untergang des Königtums in Psalm 89 beschrieben. Ich werde das noch kurz aufschlagen. Da wird in Vers 35 daran erinnert, dass Gott David geschworen hat, dass sein Nachkomme, der Messias, ewig auf dem Thron herrschen wird. Das war die Hoffnung Israels. Aber nachher kommt plötzlich der Untergang des Königreiches und damit der Glaubenszweifel, wie soll das jetzt weitergehen? Alles liegt am Boden. Wie kann es sein, dass Gottes Zusage in Erfüllung geht? Liest jemand ab Vers 35.
Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit, wenn ich dem David lüge. Sein Same wird ewig sein und sein Thron wie die Sonne vor mir. Ewiglich wird er feststehen, wie der Mond und der Zeuge in den Wolken ist treu.
Gut, das ist Gottes Zusage. Jetzt kommt Selah, ein musikalisches Zwischenspiel. Jetzt kann man darüber nachdenken. Das ist die Zusage Gottes. Und jetzt, was ist geschehen?
Du aber hast verworfen und verstoßen, bist sehr zornig gewesen gegen deinen Gesalbten. Du hast verworfen den Bund deines Knechtes, hast zu Boden entweiht seine Krone. Du hast niedergerissen alle seine Mauern, hast seine Festen in Trümmern gelegt. Es haben ihn beraubt alle, die des Weges vorübergingen. Er ist zum Hohn geworden, seine Nachbarn. Du hast erhöht die Rechte seiner Bedränger, hast erfreut alle seine Feinde. Auch hast du zurückgewandt die Schärfe seines Schwertes und hast ihn nicht bestehen lassen im Kampfe.
Jawohl, und so weiter. Da wird also der Untergang Judas so beschrieben. Und lies jetzt noch Vers 49.
Wo sind, o Herr, deine früheren Gütigkeiten, die du David zugeschworen hast in deiner Treue?
Jawohl, also das jüdische Königtum am Boden. Und jetzt die Frage, wo ist die Zusage Gottes? Und effektiv, nach dem Untergang des jüdischen Königtums, 586 vor Christus, jahrhundertelang keine Könige mehr. Und dann kommt Jesus Christus. Und zwar so, dass er eben durch die Verbindung von Josef und Maria, wie ich gesagt habe, die einzigartige Situation, Konstellation erreicht hat, wo ein jüdischer Mann Anrecht bekommt auf den Thron Salomos. Und der wird ermordet. Und dann versteht man vielleicht noch besser, wenn es heißt von den Emmaus-Jüngern in Lukas 24, und wir hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Alles am Boden. Und im Jahr 70 wurde ja der Tempel nochmals zerstört und Jerusalem und das jüdische Volk 2000 Jahre in alle Welt zerstreut. Und da hat dann die katholische Kirche sogar das Dogma entwickelt, das jüdische Volk ist ewig verworfen, hat keine Hoffnung mehr. Ja, aber dann kommt die Frage, wo sind, o Herr, deine früheren Gütigkeiten, die du David zugeschworen hast in deiner Treue? Und der Herr Jesus hat aber zu seinen Lebzeiten auf Erden gesagt, dass er wiederkommt als König der Könige und wird die Herrschaft übernehmen. Das löst gewissermaßen diese Spannung in Psalm 89. Einerseits hat Gott zugesagt, das Königtum, andererseits hat der Mensch in seiner Verantwortung alles verloren. Und heute sind wir Augenzeugen, wie Gott Israel beginnt, wiederherzustellen. Und das ist die Wegbereitung auf den Tag, wo der Herr Jesus als König der Könige, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Herrschaft übernehmen wird.
Wobei eigentlich die Christen und die Leute des Islam dabei sind, diesem im Wege zu stehen.
Ja, ganz genau.
Die Politik Land für Frieden, das kleine Land Israel soll noch Land weggeben, nur um in Ruhe da zu sein, dann ist das schon pervers.
Ja, absolut, absolut. Aber Gott hat seinen Ratschluss und den zieht er durch. Sie haben noch eine
Ich wollte eigentlich noch Bemerkung. Was zu sagen zu Ihrer Bemerkung davor, dass wir für die Männer und die Lehrer mehr beten sollen.
Ja.
Und ich glaube, dass die Männer Gottes, die an der Front stehen, ganz besonders angegriffen werden von Satan.
Ja.
Und zwar weltweit.
Ja.
Das hören wir immer wieder mit den Berichten von Südafrika bis Amerika und Deutschland, überall. Und dann kommen die Christen her und sagen, ja, wie kann das passieren? Und schimpfen. Und
ja, ganz genau, ganz genau.
Aber vorher gebetet haben sie nie für diese Männer Gottes. Sie haben sich drangehängt und haben genossen, was sie ihnen alles vermittelt haben.
Ja, ja.
Aber dass einer mal wirklich dann für diese Männer Gottes betet, dass sie stark bleiben, wenn Satan auf sie kommt.
Ja, ja.
Da ist, glaube ich, ein großer Mangel bei uns. Und ich glaube, das wird auch sehr wenig gelehrt. Da höre ich sehr wenig. Und da wollte ich mal fragen, ob es eine Bibelstelle gibt. Es gibt zwar eine Bibelstelle, dass wir für die Obrigkeit beten sollen, was ja auch sehr vernachlässigt wird. Aber wo sollen wir für unsere Lehrer beten?
Ja, zum Beispiel, Paulus sagt doch immer wieder, betet für uns.
Ja,
und er war ein Führer unter den Brüdern, als Apostel sowieso, oder? Apostel haben wir keine mehr. Aber wenn sogar jemand, der eine solche Autorität von dem Herrn hatte, Gebet nötig hatte, wie viel mehr andere? Also da, für jemand, der das aufschreiben möchte, Epheser 6, Vers 19 oder Vers 18, zu aller Zeit beten, mit allem Gebet und Flehen in dem Geist und eben hierzu wachen, in allem anhalten und flehen, für alle Heiligen und für mich.
Ja, das
sucht ich. Ja, das ist Epheser 6, 18. Aber er wiederholt diese Bitte um Fürbitte immer wieder in den Briefen.
Und ich glaube, das wird so sehr vernachlässigt, auch weltweit, dass wenn wir diesen Vers etwas ernst nehmen würden, auch nicht so viele dann hinterher verunsichert werden und mit dem Finger drauf zeigen und sagen, aha, die Christen und das passiert.
Ganz genau, ganz genau. Ich meine, ich habe jetzt auch in der Kirchengeschichte gesagt, wie viel Trauriges da zu sehen war, aber auf der anderen Seite, wenn man offene Augen hat, sieht man natürlich auch wirklich leuchtende Edelsteine, Männer, die für waren und die wirklich auch die Macht nicht missbraucht haben, sondern zum Segen des Volkes Gottes waren. Aber ich meine, so die großen Linien, das, was die Menschheit so schnell sieht an der Kirche, das ist natürlich diese Perversion der Macht, wie das beim Königreich Juda auch der Fall war.
Kolosser 4, Vers 2 und 3 wäre auch so eine Stelle.
Ja, gut.
Auch sagt, dass wir Dank sagen sollen und für ihn beten sollen und dann zum Schluss, damit ich das Wort kundmache, wie ich reden soll. Das zeugt davon, dass er wirklich in der Abhängigkeit zum Herrn war, nicht seine Gedanken, sondern so kundmachen, wie er es reden soll.
Danke.
Kolosser 4, Vers 2 und 3.
Danke. Gut, wir machen jetzt aber 20 Minuten Pause. Bevor wir zu Kapitel 20 kommen in Hesekiel, noch etwas. In der Pause ist deutlich geworden, dass etwas nicht so ganz klar ist. ist dieses Gleichnis prophetisch oder ist es rückblickend? Was ist es? Oder ich muss sagen, diese Gleichnisse.
Sowohl als auch.
Sowohl als auch, ja. Also Hesekiel lebt in dieser kritischen Übergangszeit des Untergangs des jüdischen Königtums. Joahas, das war bereits Vergangenheit, aber schlussendlich der Untergang mit Zedekia, das war noch zukünftig von ihm aus gesehen. Also es ist eine Mischung aus historischem Rückblick und prophetischer Vorausschau. Noch zum Weinstock. Der Jesus nimmt ja das in den Evangelien wieder auf und bezeichnet sich als den wahren Weinstock. Das müssen wir in diesem Zusammenhang sehen. Johannes 15, 1. Er sagt nicht, ich bin der Weinstock. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Das im Gegensatz zu Israel, das versagt hat. Wir haben übrigens vom Weinstock schon früher gehabt in Hesekiel. Ich erinnere nochmals an das Kapitel 15, wo auch wieder das jüdische Volk verglichen wurde mit einem Weinstock und dann wurde gefragt, was kann man mit dem Holz der Rebe machen? Dann wurde klar gemacht, mit dem kann man handwerklich nichts anfangen. Kein Schreiner nimmt Holz des Weinstocks. Stimmt das, oder? Mit dem kann man nichts anfangen. Man kann es auch nicht... Ja, man kann es gar noch zum Verbrennen brauchen. Das ist das Einzige. Also, der Hesekiel 15 will deutlich machen, der Weinstock, wenn er nicht wirkliche, genießbare Frucht bringt, hat er sein Lebensziel verpasst. Das wird also hier ganz besonders zum Ausdruck gebracht. Israel als Weinstock sollte Frucht bringen, die Gott ehrt, die Gott erfreut. Aber das war nicht der Fall. Und jetzt kommt der Herr Jesus, nachdem jahrhundertelang die jüdische Königslinie am Boden lag, und er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und seinen Nachfolgern sagt er, ihr seid die Reben. Also wenn wir mit ihm verbunden sind, dann können wir diese königliche Frucht bringen. Das ist noch ein wichtiger, praktischer Gedanke. Und der Herr Jesus sagt dort in Johannes 15, Vers 5, wer in mir bleibt und ich in ihm, also wie die Rebe, organisch mit dem Weinstock verbunden, dieser bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das hat die Geschichte Israels gezeigt. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dann kommt noch etwas dazu.
Moment, der Rebstock muss doch aber schon früher ein Gleichnis, ein Symbol gewesen sein, denn sie hatten uns in dem Dia-Vortrag gezeigt, dass es an den Säulen des Tempels war, bereits mit eingebaut war, mit symbolisiert war.
Also der Eingang zum Heiligtum, zum eigentlichen Tempelhaus, war ja geziert zur Zeit der Evangelien mit einem goldenen Weinstock, ja. Der wuchs, ja. Weil jeder, der dem Tempel etwas spenden wollte, konnte Geld geben und so fügte man neue Trauben, neue Blätter hinzu. Aber das war ja zur Zeit der Evangelien. Jetzt in Hesekiel sind wir Jahrhunderte früher.
War nicht im alten Salomo-Tempel das auch schon?
Dort wird nichts berichtet. Wir wissen nur vom Tempel zur Zeit des Herrn, dass es einen goldenen Weinstock gab. Aber die Symbolik ist natürlich genommen aus dem Alten Testament. Eben Psalm 80, Jesaja 5, Hesekiel 15 und 19 und so fort. Aber eben der Weinstock war dort im Tempel und darüber gab es noch ein Weihgeschenk, eine Krone, eine goldene Krone aus der Zeit von Sacharja. Ich kann das kurz aufschlagen. Jetzt geht mir nur darum, um zu zeigen, diese Kombination von Krone und Weinstock. Königtum und wie wir das hier auch hatten, das mit dem Löwen und dem Weinstock. In Sacharja 5. Kann jemand lesen ab Vers 9? Sacharja 6, Vers 9. Um 520 vor Christus.
Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, da kamen zwei Weiber hervor.
Nein, 6, Vers 9. Oh. Verzeihung, ich habe es gerade falsch gesagt. 6, Vers 9.
Und das Wort des Herrn geschah zu mir also. Nimm von den Weggeführten, von Chaldea und von Tobia und von Jedaja und geh du an selbigen Tage, geh in das Haus Josias, des Sohnes Zephanias, wohin sie aus Babel gekommen sind. Und ja, nimm Silber und Gold und mache eine Krone. Weiter?
Ja.
Und setze sie auf das Haupt Josuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und sprich zu ihm und sage, so spricht der Herr, der Herr Scharen, und sagt, siehe, ein Mann, sein Name ist Spross, und er wird von seiner Stelle aufsprossen und dem Tempel des Herrn bauen.
Noch Vers 13.
Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen, und er wird Herrlichkeit tragen, und er wird auf seinem Throne sitzen und herrschen, und er wird Priester sein auf seinem Throne, und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein.
Noch Vers 14.
Und die Krone soll dem Kelem und Tobia und Jedaja und der Güte des Sohnes Zephanias zum Gedächtnis sein im Himmel, im Tempel des Herrn.
Jawohl. Also hier wird gesagt in Vers 12, siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Das ist ein Hinweis auf den kommenden Messias. So haben das auch die Rabbiner verstanden. Der wird einmal König und Priester sein in einer Person, Vers 13. Er wird auf seinem Thron sitzen und herrschen und wird Priester sein auf seinem Thron. Das konnte ja nur der Messias, König und Priester sein in einem. Ich habe ja schon verschiedentlich erklärt, im Alten Testament gab es die Gewaltentrennung. Priester waren aus dem Stamm Levi, Könige aus Juda. Eben damit nicht zu viel Macht in einer Person konzentriert sein konnte. Aber der Herr Jesus wird beides in seiner Person zusammenführen. Siehe, ein Mann, sein Name ist Spross. Ich erinnere daran, dass Nazaräer heißt der von Sprosslingen. Sein Name ist Spross, Jesus der Nazaräer. Und da hat man eine Krone gemacht. Und diese Krone sollte dann zum Gedächtnis im Tempel sein. Sieht man das in Vers 14. Die Krone soll dem Chelem und so weiter zum Gedächtnis sein im Tempel des Herrn. Diese Krone hat man beim goldenen Weinstock oben über dem Eingang aufgestellt. Und nun gehen wir zum Neuen Testament, Lukas 21. Vers 5. Und 6.
Und als etliche von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er, diese Dinge, die ihr sehet, Tage werden kommen, in welchen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird.
Jawohl. Also, da haben die Leute, die Jünger, diese schönen Steine bewundert und auch die Weihgeschenke. Das ist der goldene Weinstock und die goldene Krone aus der Zeit von Sacharja. Die war damals noch im Tempel. Der Talmud erwähnt diese Krone ausdrücklich. Und nun, beides hat eigentlich hingewiesen auf den Herrn Jesus. Er, der wahre König, und er, der wahre Weinstock. Jetzt aber noch etwas. Wir kennen doch alle das Gleichnis, oder fast alle, das Gleichnis vom Weinstock, einfach vom Weinberg. Wo hat der Herr Jesus dieses Gleichnis gesprochen?
Den Ölberg?
Nein.
Nee.
Nein.
Im Tempel.
Ja, ist eine Vermutung oder eine Behauptung?
Eine Vermutung, weil
ja. Also, schlagen wir mal auf. Es kommt in allen synoptischen Evangelien vor, Matthäus, Markus und Lukas. Schlagen wir auf Markus. Denn da kann man die Chronologie der letzten Woche vor der Kreuzigung ganz genau ausmachen. Es war sogar am Dienstag. Liest jemand Markus 11, Vers 20?
Als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel.
Jawohl. Und dann, das war so am frühen Morgen, da kommen sie an dem Feigenbaum vorbei, dann Vers 27.
Und sie kamen wieder nach Jerusalem. Und als er im Tempel umherging, kamen zu ihm die Hohenpriester und Schriftgelehrten und Ältesten und fragten ihn.
Also da ist der Herr im Tempel und trifft mit den hohen Leuten des Gerichtshofes zusammen. Und dann Markus 12, Vers 1.
Und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden.
Bis Vers 12.
Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Teil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auf zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte.
Ja.
Sie ließen ihn und gingen davon.
Danke. Also das eindeutig im Tempel. Da, wo wir den goldenen Weinstock haben, ganz zentral, und der Tempel war eingezäunt, gewissermaßen ist das dieser Weinberg. Und das Ganze ist auf dem Berg Zion. Das ist der Weinberg. Und die Leute, die Weingärtner, die von Gott eingesetzt waren, das sind die Juden und ganz besonders die Führer, die Hohenpriester, Schriftgelehrten und Ältesten. Und da haben wir die ganze Geschichte des Alten Testaments. Da schickte der Besitzer Knechte, das waren die Propheten, und die wurden immer wieder getötet. Und am Schluss sandte er seinen geliebten Sohn. Und er kommt auch in den Tempel, da zu den Weingärtnern, und die sagen, das ist der Erbe. Ja, der das Recht hat. Der das Recht hat auf die Krone. Lasst uns ihn töten. Und das brachte aber das Ende für Israel damals. Denn der Herr sagt, und dass dann ihnen der Weinberg weggenommen wurde und anderen gegeben. Und so hat Gott gewissermaßen das, was er als Verantwortung Israel übergeben hatte, hatte dann der Kirche übergeben. So sehen wir, dass mit dem Weinstock hat nicht nur Bedeutung für Israel, sondern auch für die Kirche. Aber was wir nach 2000 Jahren Kirchengeschichte sagen müssen, ist, es ist so traurig rausgekommen wie mit Israel. Sie waren nicht besser. Und dann unter diesem Gesichtspunkt muss man wieder sehen, ich bin der wahre Weinstock. Man kann nur Frucht bringen, wenn man in lebendiger Gemeinschaft und Verbindung ist mit dem Herrn Jesus. Aber ich denke, unter diesem Gesichtspunkt wird dieses altbekannte Gleichnis noch aktueller, wenn man sieht, dass der Herr das wirklich angesichts des goldenen Weinstocks gewissermaßen innerhalb der Einzäunung oder bei der Einzäunung des Tempels gesagt hat. Gut, dann gehen wir zu Hesekiel 20.
Jetzt noch eine Frage, Roger. Ist ja. Die Zweiteilung dieser Ämter zwischen Priester und König zufällig von Menschen oder hat Gott das geboten?
Gott hat ja David erwählt, nachdem er Saul verworfen hatte. Und gesagt, ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Da hat Gott die judäische Linie erwählt als die wahre Königslinie, nachdem Saul verworfen war. Und Gott hat Aaron als ersten hohen Priester eingesetzt aus dem Stamm Levi. Also beides war von Gott so angeordnet, dass die Könige, die Nachkommen Davids, aus Juda kamen und die Priester, die Nachkommen von Aaron, aus dem Stamm Levi.
Ja, danke.
Das heißt also, weil Gott ja keinen König eigentlich wollte, hat er sich dann trotzdem auf die Menschenwünsche eingelassen und dann in Bezug auf diese Dinge, die er eigentlich gar nicht wollte, Regeln aufgestellt.
Nein, muss so sagen, Gott hatte diesen Plan, Könige einzusetzen, aber erst zu seiner Zeit. Und das Volk ist ihm eigentlich zuvor gekommen, aber aus ganz falschen Motiven, weil sie wollten so sein wie die anderen. Und es ging ihnen nicht darum, dass eben Gott wirklich in ihrer Mitte herrscht. Die Theokratie bedeutet ihnen nichts, die Gottesherrschaft. Und darum, sie hatten so viele Probleme, sie haben gedacht, wenn wir einen ganz starken Mann haben, dann hilft er uns. Und da kam Saul. Und er war einen Kopf höher als alle. Aber das Buch Samuel zeigt uns, das geht nur so lange gut, bis die Probleme nicht größer sind als dieser große Übermensch. Dann kam Goliath. Und Saul hat keine Chance. Der Mann war ja 6,5 Ellen hoch, also circa 3 Meter. Und Saul ist machtlos. Aber in diesem Zusammenhang kommt dann die Erwählung Davids. Samuel muss zu Isai nach Hause und der bringt alle seine Söhne. Er geht einen nach dem anderen durch und er sagt, sind das der Söhne alle? Ja, ich habe noch einen kleinen, der hütet die Schafe. Aber der kam sowieso nicht in Frage, ja? Und genau der ist es, der kleine David. Und das ist auch wieder so interessant. Der große Saul hat Israel nicht retten können gegenüber dem noch größeren Goliath, aber dann hat Gott einen ganz kleinen gewählt und durch ihn hat er Goliath schlagen lassen. Also eben, um zu zeigen, die Kraft zum Überwinden, die muss in Gott allein sein. Und David war also jemand, der den Willen Gottes tun wollte und so konnte Gott seine Theokratie durch David wirken. Aber dann sehen wir eben diesen traurigen Zerfall der Königsdynastie Davids. Noch etwas? Gut, jetzt ist eigentlich schon 17 Uhr. Es lohnt sich ja gar nicht, mit Kapitel 20 anzufangen. Oder ist zu Kapitel 19 noch eine Frage?
Also in der Neuen Guten Nachricht steht zum Schluss, dies ist ein Klagelied, es bleibt nur noch die Klage. Was soll das heißen?
Ah, das wörtlich heißt es, dies ist ein Klagelied und wird zum Klageliede. Das heißt, schließlich, wenn alles in Erfüllung geht, dass also auch Zedekia eben zu Fall kommen wird, dann wird man dieses Lied als Klagelied verwenden. Es wird zum Klagelied, es wird dann eben auch als Klagelied gebraucht werden. Das ist der Sinn. Noch etwas? Gut, dann machen wir nächstes Mal dann mit Kapitel 20 weiter.